Neuntes Kapitel: Weizen und Mehl.
Unsere bisherigen Erörterungen betrafen hauptsächlich die Bäume. Jetzt wollen wir von geringer scheinenden Gewächsen des Pflanzenreiches reden, die aber in Bezug auf ihren Nutzen den Bäumen keineswegs nachstehen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang noch daran, was der bildliche Charakter der Erde ist, nämlich ein Bild des menschlichen Gemüts. Und Gärten und Felder stellen das Gemüt dar, wenn es sich in einem Zustand richtiger Ausbildung und Ordnung befindet, während Wüsten und öde Orte das menschliche Gemüt in einem Zustand der Vernachlässigung und Unordnung darstellen. Ölbäume, Weinstöcke, Feigenbäume, Myrtenbäume und Zedern bezeichnen daher Nützliches, Schönes und Majestätisches, das in die Seele gepflanzt ist und dort wächst. Es gibt aber noch andere Arten im Pflanzenreich, die öfters in der Bibel erwähnt werden, wie beispielsweise die Halmfrüchte. Da wäre besonders der Weizen zu erwähnen, welcher gleichfalls eine bildliche Eigenschaft hat. So heißt es zum Beispiel: Gott werde den Weizen in seine Scheunen sammeln, aber die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen, was natürlich ein bildlicher Ausdruck ist. Der Weizen bezeichnet diejenigen Eigenschaften der Menschen, welche gut und nützlich sind, und die Spreu diejenigen, welche schlimm sind. Hier passt das Gleichnis in Markus 4 über den Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte und schlief, während der Same aufging. Der Acker ist das menschliche Gemüt. Der Same ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Jede einzelne Wahrheit, jeder kleine Vers und jedes Wort ist ein lebendiger Same. Und wenn wir diesen auf den Acker unseres Gemüts fallen lassen, wird er aufgehen und wachsen und Gutes bringen. Denn der Nutzen der Wahrheit ist, dass sie in unseren Gemütern tätig wird und zu irgendeiner Form des Guten heranwachsen möge. Wenn wir, nachdem wir das Wort gehört haben, nicht danach leben und folglich nicht gut werden, so liegt der Grund darin, dass der Same nicht gewachsen, sondern in uns erstickt worden ist. Deshalb spricht der Herr hier von einem allmählichen Aufwachsen des Weizens. Zuerst der Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Damit wird der stufenweise Gang angedeutet, nach welchem ein Mensch in der Vollkommenheit wächst. Unsere Güte kommt im Laufe der Wiedergeburt erst nach und nach zur rechten Kraft und Wirksamkeit. Die Halmfrüchte charakterisieren demnach ein Bild des Guten. Ihr Wachsen stellt das Wachstum unseres geistigen Lebens dar, den Fortschritt und das Gedeihen jener wirklichen Substanz, welche der Seele eine Ernte bringt.
Ich glaube, es gibt in der ganzen Bibel kein anschaulicheres Bild als das, wie der Herr mit seinen Jüngern am Sabbat durchs Kornfeld geht und wie die Jünger dann die reifen Ähren in ihren Händen zerrieben und die Körner aßen, als sie weitergingen. Es hat sicher die Bedeutung, dass die Jünger des Herrn sich aus allem Guten des Wortes etwas aneignen und sich geistig davon nähren konnten.
Ganz gewiss, das Wort Gottes mit allen seinen Büchern und Kapiteln ist ja ein geistiges Kornfeld, denn es ist voll des Überflusses und der Güte Gottes. Und wenn wir in der Gegenwart unseres Erlösers sein Wort auf uns wirken lassen, sollten wir das darin Enthaltene sammeln und sozusagen die Hülsen des Buchstabens abreiben und die innere Substanz herauszubringen suchen, um uns davon zu nähren. Denn sie ist jenes Gute, womit der Herr die hungrigen Seelen nährt. Es steht geschrieben, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Psalm 107, Vers 9. Alle Dinge, die wir essen, wovon in der Heiligen Schrift die Rede ist, sind ein Bild der Liebe und Güte Gottes, welche unser Gemüt nähren und stärken. Sie sind demnach Bilder des Guten. Und alle Dinge, die wir trinken, sind Bilder des Wahren.
Mehl und Brot, welches aus Weizen bereitet wird, bezeichnet so betrachtet eine Art oder einen Grad des Guten. Das erinnert an das Gleichnis von der Frau, die den Sauerteig unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis das Ganze durchsäuert war.
Ja, genau. Dabei ist zu beachten, dass die Frau ein Bild für die Kirche ist. Das Gleichnis beschreibt also etwas, das die Kirche tut.
Was aber haben wir unter dem Sauerteig zu verstehen? Der Sauerteig ist bitter, er ist sauer, er bewirkt Gärung und bringt eine Bewegung und Aufregung unter den Mehlteilchen hervor. Der Teig wird ganz unruhig. Es bilden sich Blasen an demselben und die Luft pufft daraus hervor.
Ja, was ist das wohl, das in unserem Gemüt Unruhe, Aufregung und Gärung verursacht, nachdem wir unsere 3 Scheffel Mehl, alles Gute, erworben haben, das wir lernen können? Das nun, was in unserem Gemüt diesen Aufruhr bewirkt, ist eben das, wovon der Sauerteig ein Bild ist. Was ist es, das wir in uns verbergen, das sauer und bitter und die Ursache aller Störungen im Gemüt ist? Es ist unsere Selbstsucht. Das menschliche Böse ist es, das die Wahrheit sofort erfasst und sie hinüber und herüberstößt, weil es derselben entgegengesetzt ist. In gleicher Weise erfasst der Sauerteig die Mehlteilchen und verursacht Gärung. In beiden Fällen aber ist das Ergebnis zuletzt ein gutes. Der alte Sauerteig des Bösen wird durch diesen Vorgang ausgestoßen und das Gemüt wird erneuert. Der ganze Teig, wenn er durchsäuert ist, wird reiner. Auch den Juden wurde befohlen, Sauerteig aus ihren Häusern zu werfen. Das Gesetz hierüber steht in 2 Mose 12. 7 Tage lang durfte in den Häusern der Israeliten kein Sauerteig gefunden werden. Und wenn jemand während der Zeit Sauerteig aß, so sollte er aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Das geschah, um anzudeuten, dass das Herz von allem Bösen gereinigt werden sollte. Und dass wir am Bösen keinen Teil haben können, ohne den geistigen Tod zu erleiden. Außerdem war ein Speiseopfer bei ihnen verordnet, das aus feinem Mehl und anderen Zutaten bestand. Siehe 3 Mose 2. Das Speiseopfer sollte aus feinem Mehl mit Öl und Weihrauch bereitet werden. Zu keinem dieser Speiseopfer aber durfte Sauerteig genommen werden. Dies geschah, weil nichts Böses und Selbstsüchtiges mit dem unserem Herrn dargebrachten Herzensopfer vermengt werden soll. Musik.